zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für die Möglichkeit, hier heute zu sprechen und bedanke mich bei dir, Bernhard, für die freundliche Einführung. Das Leben ist eine Pilgerfahrt und wir alle sind nur Wanderer auf Erden. Mit diesem den vormodernen Menschen vertrauten Bild begann der in Rom lebende französische Buchhändler François de Sens 1699 sein Werk Nouveau Voyage d'Italie. Dessen knappe Einleitung, die Italien zum lohnendsten Reiseziel überhaupt stilisiert und in Wendungen aus Antike und Humanismus das Lob des Landes singt, gibt ein eindrucksvolles Bild von der Gemengelage der Zwecke und Motive, aus denen im uns hier interessierenden Zeitraum, ich konzentriere mich auf den Zeitraum ungefähr zwischen 1670 und 1750, in diese Reise nach Italien angetreten wurde. Ich zitiere: Fromme Leute können ihrer Andacht an den heiligen Städten, sei es in Rom oder in Loreto, nachgehen oder auch an anderen Stellen. Sie werden dort eine große Fülle von Sünden erlassen und Ablässen erwerben können. Diejenigen, die im politischen Leben stehen und Verantwortung tragen, werden sich der Regierungskunst anwenden, indem sie die ausgeklügelten Verfahrensweisen der Venezianer und der raffinierten Höflinge des römischen Hofes untersuchen. Die Liebhaber der Antike werden ihre Neugierde befriedigen, indem sie die schönen Ruinen der antiken Bauten, Statuen, Medaillen und andere antike Zeugnisse in Augenschein nehmen, insbesondere in Rom und in der Umgebung von Neapel. Schließlich werden sich auch die Freunde der schönen Künste dort mehr als anderswo vervollkommnen können, da diese dort in höherer Blüte stehen als an irgendeinem anderen Ort. Die schönste Musik, die wohlklingendsten Konzerte hört man in Italien. Und es ist Italien, das in der Malerei, Bildhauerei und Architektur den guten Geschmack, le bon goût, das ist die Kategorie, hervorgebracht oder wiederhergestellt hat. Hier haben wir alles 1699 also zusammen, was für die Collage, die ich Ihnen jetzt liefern will, von Wichtigkeit ist. Medizinische Indikationen wären noch anzufügen. Die Italienfahrt von Michel de Montaigne 1580-81 ist eigentlich eine Badereise, durch die er seine Kolikschmerzen lindern möchte. Am Beginn also stehen, lange Zeit beherrschend und bis heute nicht verschwunden, religiöse Motive, religiöse Bezüge im weitesten Sinn. Es folgen im Zeitalter des Humanismus ein spezifisch gelehrtes Interesse an Wissenschaft und Kunst auf der Halbinsel. Auch dadurch wird Italien im 17. Jahrhundert zum Hauptziel der adeligen Kavalierstour, die der Vermittlung von Bildung und der Einübung in eine standesgemäße Lebensführung, auch in den Genuss des Lebens auf allen erdenklichen Gebieten dient. Und auch in der Prinzenerziehung regierender Häuser, das haben wir gehört, einen wichtigen Rang einnimmt. Vielfältig sind von dort die Übergangsformen zum Grand Tour, der seit etwa 1650 vermehrt die Engländer nach Italien bringt. Und in diesem wiederum sind dann schon viele Elemente des Wandels der Kavalierstour zur bürgerlichen Studienreise greifbar, die Italien als Land der Kunst und Wiege der europäischen Kultur aufsuchte und weiterhin schätzte, während das Urteil der Aufklärer, darüber wird zu reden sein, über die politische Verfassung der italienischen Staatenwelt zunehmend kritischer ausfiel. Zu der Zeit, als der wittelsbachische Kurprinz unterwegs war, ist die Reise durch Italien bereits Routine. Sind die Etappenorte, Routen und Hauptsehenswürdigkeiten weitgehend standardisiert. Es ist nur ein Teil des Landes, der den Reisenden auf diesen Routen vor Augen kommt. Veneto, Emilia, Romagna, der Kirchenstaat, die Toskana und die Lombardei vor allem, Umbrien, Ligurien und Piemont nur im Anschnitt, der Rest, vor allem der Süden, so gut wie gar nicht. In der Reiseinstruktion für Italien, mit der Jean-Baptiste Colbert, der mächtige Finanzminister Ludwigs XIV., 1671 seinen Sohn ausstattete, lesen sich die Anweisungen zur Route folgendermaßen. Was die Aufenthaltsdauer betrifft, so werden 2 Tage für Genua, 2 für Florenz, 8 für Rom, 3 oder 4 für Neapel und seine Umgebung genügen. Nach der Rückkehr nach Rom, dort weitere 8 Tage, die womöglich mit der Heiligen Woche zusammenfallen sollen. Abreise am Ostermontag nach Loreto, von wo er die wichtigsten Städte der Romagna, Ravenna, Faenza, Rimini und andere besuchen möge. Ein halber Tag wird für jede einzelne genügen. In Venedig 2 oder 3 Tage. Für die anderen Städte des venezianischen Gebiets je einen halben Tag. In Mailand, Mantua und Turin 1 bis 2 Tage. Also hier haben wir alle wichtigen Reiseziele unserer Epoche genannt. Der Zeitplan ist freilich arg straff oder arg sparsam kalkuliert. In der Regel dauerte die Reise mindestens 4 Monate, nicht selten 9 oder mehr. Nach Möglichkeit wurde sie nach den klimatischen Bedingungen, also den heißen Sommer überhaupt vermeiden, den Winter in Rom verbringen und nach dem Festkalender ausgerichtet. Das hieß im Idealfall tatsächlich Karwoche und Ostern in Rom, Karneval oder die Zeremonie der Vermählung des Dogen mit dem Meer an Christi Himmelfahrt in Venedig, die Handelsmessen in den oberitalienischen Städten im Frühsommer wegen ihres attraktiven Musikprogramms. Dreh- und Angelpunkt jeder Italienreise, Hauptziel ist immer Rom. Daneben fehlen Venedig und Neapel nie. Dahinter erst folgen Florenz, Genua und Mailand, mit einigem Abstand noch Turin. Südlicher als Neapel führte der Giro d'Italia vor 1750 in der Regel nicht. Die Überfahrt nach Sizilien zu Schiff von Neapel aus, oft kombiniert mit einem Besuch auf Malta, kam vor, war aber die Ausnahme. Franzosen und Engländer kamen zuerst nach Turin oder Mailand, entweder von Graubünden her oder über den Mont Cenis, obwohl über den letzteren vor 1803 keine Fahrstraße führte und die Passagiere in Tragsesseln über die Passhöhe gebracht werden mussten. Aus den deutschsprachigen Gebieten führten die Passsysteme von Brenner und Tauern nach Verona, Padua und Venedig. Über Ravenna und Rimini ging es nach Ancona und Loreto, ein wichtiges Ziel fast aller Reisen, Loreto, und weiter über Spoleto auf der Via Flaminia nach Rom, wo man immer am längsten blieb. Obligatorisch war dann die oft als gefährlich beschriebene Reise über Terracina und Gaeta nach Neapel. Diese Tour war bereits im 17. Jahrhundert in Form einer 14-tägigen Pauschalreise buchbar, mit Unterkunft, Verpflegung und Fahrt, inklusive 2 Ausflüge von Neapel aus, wo man insgesamt nur 5 Tage zubrachte, der Rest war Fahrzeit. Die Stadt Neapel im 18. Jahrhundert, eine europäische Metropole mit über 300.000 Einwohnern, Rom hatte gerade mal halb so viel, galt wegen ihrer Lage als schönste Stadt Italiens. Ausflüge zum Vesuv, nach Pozzuoli und zu den vulkanischen Phänomenen der Phlegräischen Felder sorgten für Nervenkitzel. Die Schönheit Capris hatten im 18. Jahrhundert die Briten bereits entdeckt. Die Rundfahrt im Boot um die Insel ist fast so beliebt, wie sie das heute noch ist. Und John Dryden, der Jüngere, schreibt schon um 1700 zur Grotta Cieca an der Südküste ein epochemachendes Wort. This cavern looks so romantic. Für Gebildete und Gelehrte stellten die Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum ab 1748 neue Anziehungspunkte für eine Reise nach Kampanien dar. Winkelmann berichtet darüber in einem eigenen Sendschreiben von 1762. Sizilien wurde dann im Lauf des 18. Jahrhunderts zum öfter und eingehender besuchten Reiseziel. Goethe nahm im Frühjahr 1787 die Strapazen der 4-tägigen Übertag von Neapel nach Palermo auf sich. Er verbrachte diese 4 Tage in horizontaler Lage, wie er schreibt, durchgehend in seiner Kammer. War also, wie auch unser Kurprinz auf der Reise nach Genua, ziemlich seekrank. Außerdem beschritt Goethe noch eine ungewöhnlich komplizierte Route durch das Innere der Insel Sizilien und resümierte dann, Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele. Hier ist erst der Schlüssel zu allem. Vorher ist es oft die Lombardei. die wegen ihrer Fruchtbarkeit und der landschaftlichen Szenarien als schönster Landstrich galt und als Garten Italiens gepriesen wurde. Der große Gelehrte Charles de Brosse, Präsident des Parlaments von Dijon, notierte 1740, der Landstrich zwischen Vicenza und Padua alleine lohnt vielleicht schon die Reise nach Italien. Vor allem wegen der Schönheit der Weinreben, die an Bäumen in die Höhe gezogen sind. Am anderen Ende der Skala wirkte die dünn besiedelte, extensiv genutzte und malariaverseuchte Gegend nördlich von Rom, die Campagna di Roma, auf alle Reisenden öde und bedrückend. Nicht selten mischt sich Enttäuschung in die Berichte, dass Rom, das ersehnte Reiseziel, inmitten einer so trostlosen Landschaft liegen musste. Dazu noch einmal de Brosse. Wissen Sie, was das ist, diese Campagna? Eine Masse unfruchtbarer, unbebauter Hügelchen, ohne ein menschliches Wesen. Das abstoßendste und kümmerlichste, was man sich denken kann. Romulus muss geradezu betrunken gewesen sein, als er darauf kam, in einem derartig hässlichen Gelände seine Stadt zu bauen. Offensichtlich stützt sich um diese Zeit die Beurteilung der Landschaft nicht auf ästhetische Kategorien, sondern auf den Utilitarismus des merkantilen Zeitalters, in dem eben Nützlichkeit und Ertrag die entscheidende Rolle spielten. Für die Rückkehr von Rom nach Norden wurde in der Regel jene Landseite gewählt, die auf der Hinfahrt nicht durchreist worden war, also entweder auf der Via Cassia über Viterbo und Siena nach Florenz und dann über weitere Städte der Toskana, Livorno spielt eine große Rolle Richtung Genua, dessen städtebauliche Anlage viel Bewunderung fand. Oder Richtung Adriaküste und dann über Bologna Richtung Mailand, Mantua und Venedig. Die angesprochene Standardisierung der Wege und Ziele kam durch die Postrouten zustande. Zwar mochte es vereinzelte Fußreisende geben, mittelalterliche Bußpilger oder aus weltanschaulichen Gründen Johann Gottfried Säume auf seinem Spaziergang nach Syrakus 1802. Und Personen von Stand wie unser Kurprinz reisten natürlich mit eigener Equipage. Auch die Engländer kamen zunehmend mit eigenen Kutschen, für die in Calais und Rom florierende Gebrauchtwagenmärkte existierten. Aber das Gros der Reisenden nützte die fahrende Post, deren Verbindungsnetz schon Mitte des 16. Jahrhunderts gut ausgebaut war. Zuverlässigkeit, Planbarkeit und eine gesicherte Infrastruktur an Gasthäusern und Herbergen sprachen für das Reisen mit der Post. Die Reisezeiten entsprachen den Möglichkeiten der Epoche. Joachim Christoph Nemeiz gibt Anfang des 18. Jahrhunderts für die Route Augsburg-Venedig über den Brenner und die Val Sugana 21 Poststationen an mit 117 Stunden reiner Fahrzeit. Geht man von einer durchschnittlichen Fahrtdauer von 7 Stunden am Tag aus, so ist die Reise Augsburg-Venedig auf 17 Tage zu veranschlagen. Goethe fuhr durch eine Nacht und einen Tag in 24 Stunden ununterbrochen vom Brenner bis Trient 140 Kilometer. Eine absolute Ausnahme. Für die 300 Kilometer lange Strecke von Loreto nach Rom über Spoleto waren als reguläre Reisezeit der Post 5 Tage angesetzt. Eine Alternative bestand darin, für eine bestimmte Reiseetappe einen Kontrakt mit einem Vetturino, einem Fuhrunternehmer, abzuschließen, der dann auch für Unterkunft und Verpflegung zuständig war. Die Vetturini waren durchschnittlich etwas billiger als die Post, doch unterstellte man ihnen, absichtlich besonders langsam zu fahren, sodass sich der vermeintliche Preisvorteil dann wieder relativierte. Die geplanten Reisezeiten konnten nicht nur durch Unbilden der Witterung und alle Arten von Naturgewalten leicht ausgehebelt werden, sondern auch durch eine im frühneuzeitlichen Italien verbreitete bürokratische Praxis, die Einforderung von Gesundheitsbescheinigungen, Fede di Sanità. Vor allem in großen Hafenstädten mussten übers Meer kommende Reisende nachweisen, dass sie aus einem Gebiet kamen, in dem keine ansteckenden Krankheiten herrschten. Sonst drohte eine unerwünschte Reiseunterbrechung durch Quarantäne. Das sind wie die Quadragesima eben 40 Tage. Besonders rigoros mit Tendenz zur Beutelschneiderei war diese gesundheitspolizeiliche Routine von der Republik Venedig betrieben worden. Und das nicht nur auf den Lazaretto-Inseln in der Lagune, sondern an jeder häufig überschrittenen Grenze. Auch unserem reisenden Prinzen erging es ja so, an den Weihnachtstagen 1715 saß er in Kiewo bei Verona 5 Wochen fest. Als Johann Caspar Goethe, das ist der Vater, 1740 von Wien kommend über Görz ins Venezianische einreisen wollte, wurde er von den, wie er das nannte, überängstlichen Venezianern in der Grenzfestung Palvanova 4 Wochen in Zwangsquarantäne gestreckt. Er fügte sich ins Unvermeidliche, verlor dann aber doch die Beherrschung, als man ihm zum Schluss auch noch eine Rechnung für Unterkunft und Verpflegung in diesen 4 Wochen präsentierte. Zu den standardisierten Reiserouten gehörte, damals wie heute, ein medientechnisch dem Stand der Zeit entsprechendes Informationsangebot. Gedruckte Reiseführer für Italien standen seit 1518 zur Verfügung, Kursbücher für die Postrouten seit 1563, umfassende Reisehandbücher seit 1600. 1600, nicht zufällig ein heiliges Jahr mit vielen Zustrom nach Rom, zu dem Franz Schott aus Antwerpen sein bahnbrechendes Werk Itinerarium Italiae erscheinen ließ. Damit beginnt das große Zeitalter der sogenannten Apodemiken, der umfassenden und nach dem neuesten Wissensstand informierten und informierenden Reisehandbücher, deren erfolgreichste in vielen Übersetzungen und Auflagen erschienen. Nicht wenige von ihnen übrigens sind von den heute schon erwähnten Hofmeistern verfasst, die junge Angehörige adliger Familien auf ihrer Italien-Tour begleiteten. Für die Generation unseres Reisenden waren die Standardreferenzen die Voyage of Italy des katholischen Geistlichen Richard Lessels von 1670 und der Nouveau Voyage d'Italie des Huguenotten Maximilien Misson, 1685 aus Frankreich nach England geflohen und dort als Hofmeister des Herzogs von Ormond tätig. 1691 Französisch, 1713 Deutsch, 1714 Englisch. Es folgten 1749 Thomas Nugents Standardbeschreibung des englischen Grand Tour und gleichzeitig Ende der 1760er die voluminösen Werke des Abbé Jérôme Richard und des Astronomen Jérôme Lalande. Übrigens immer noch ohne Kalabrien, Apulien oder Sizilien. In Johann Jakob Volkmanns Übersetzung von 1770 diente Lalandes Kompendium Goethe als Nachschlagewerk für seine italienische Reise, die historisch-kritischen Nachrichten von Italien, die er ständig bei sich führte. Obwohl oder weil alle Reisehandbücher natürlich auch Hinweise zu Kunstwerken enthielten, kamen spezielle Kunstreiseführer erst recht spät auf. 1671 könnte man sagen, mit dem schmalen Band Viaggio Pittoresco des in Frankreich geborenen, in Venedig lebenden Malers Giacomo Barri. Das war ein sehr knapp gefasster Führer zu Bildwerken in Kirchen und Galerien, einigermaßen vollständig eigentlich nur für Rom und Venedig. Und da passt auch noch die römische Peterskirche auf 2 Seiten. Der Dogenpalast in Venedig immerhin auf 6. Was die Wertschätzung für Künstler und Kunstwerke angeht, bleibt die sich schon bei Barry abzeichnende Tendenz auch bei den ausführlicheren Nachfolgewerken gleich. Als Epoche am meisten Aufmerksamkeit genießt die Hochrenaissance. Das größte Renommee als Maler, Raphael, Il Divino, der Unvergleichliche. Venedig rangiert als Malermetropole vor Rom oder Florenz. Italien zerfiel in der frühen Neuzeit bekanntlich in eine Vielzahl voneinander unabhängiger Staatswesen mit ganz unterschiedlichen Regierungsformen. Deswegen und während der wichtigen Werke zur Staatslehre, die hier in Generationen entstanden waren, galt die Apenninenhalbinsel als hohe Schule der Politik, wo gerade Mitglieder fürstlicher Häuser vergleichenden Anschauungsunterricht in Staats- und Regierungslehre nehmen konnten. Dabei fanden in den alten Republiken Genua und Venedig die aristokratisch-oligarchische Grundstruktur der Gesellschaft und die Checks and Balances der differenzierten Ämterverfassung besonderes Interesse. Außerdem das Amt des Dogen und die komplexen Wahlverfahren. Die beiden Seerepubliken galten bis an die Wende des 18. Jahrhunderts als vorbildlich verwaltete Staatswesen, ebenso wie die Zwergstaaten Lucca, das ist ja 1799 bis 1799 selbstständig, und San Marino. die nicht nur als Relikte des Mittelalters angestaunt wurden, sondern denen auch erfolgreiche Wirtschaftsführung und optimale Obsorge für ihre Bewohner attestiert wurden. Rom besuchte man in diesem Kontext eben nicht nur als Gnadenstätte oder Zentrum der katholischen Christenheit, sondern als Sitz der weltlich-monarchischen Herrschaft des Papstes, der Corte di Roma, des römischen Hofes. Zum Zeremoniell dieses Hofes und seiner Verwaltung durch die Kardinäle und die Kurie existierten seit 1650 eigene, oft aufgelegte und kopierte Traktatwerke. Ab 1670 nun etwa macht sich eine Reihe neuartiger Tendenzen bemerkbar. Das päpstliche Rom hatte seit Urban dem VIII. Neue Anziehungskraft entfaltet, wofür Namen stehen wie Bernini, Borromini, Pietro di Cortona, in der Wissenschaft der große Universalgelehrte Athanasius Kircher oder Giovanni Pietro Bellori, der Leiter der Sammlungen der früheren schwedischen Königin Christina, die seit 1655 berühmteste Konvertitin des 17. Jahrhunderts in Rom lebte. Diese Entwicklungen zogen nach den unsicheren Zeiten des Dreißigjährigen Krieges einen neuen Strom von Besuchern auf den Giro. Einen Eindruck von den damaligen Standards der Adelsreise aus dem deutschsprachigen Raum vermittelt der bereits angesprochene hochfürstliche brandenburgische Ulysses, eine Beschreibung der Europareisen, die der 16-jährige Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth 1660 in Begleitung von zwei hohen Beamten unternahm und einige Jahre später von dem Nürnberger Barockdichter Sigmund von Birken aufzeichnen ließ. Wie bei Reisen von Standespersonen üblich, das haben wir gehört, stehen hier die besuchten Höfe, Audienzen, das Zeremoniell, Kontakte zu gleichrangigen Adligen sowie gesellschaftliche Anlässe im Mittelpunkt. Die Besichtigungsrouten zu den Monumenten folgen sozusagen den gewohnten Standards. Die Tradition des Iter Italicum, der Gelehrtenreise durch die Bibliotheken der Apenninenhalbinsel, lebte im späten 17. Jahrhundert ebenfalls neu auf. Durch die Aktivitäten der Mauriner, jener gelehrten Benediktiner aus Frankreich, die die Erforschung der älteren Kirchengeschichte auf eine neue methodische Grundlage stellten. Jean Mabillon, Begründer der Urkundenlehre, arbeitete sich während eines 5-monatigen Romaufenthalts 1685 durch alle einschlägigen Bibliotheken, die ihm zugänglich waren, Vaticana, Angelica, Valleciliana, Alessandrina, sowie durch die Sammlungen der Königin Christina von Schweden, der Familien Chigi, Barberini, des Kardinals Casanate und des Collegio Capranica. Bernard de Montfaucon sah sich um 1700 in ganz Italien vor allem nach griechischen Manuskripten um und kopierte zahllose Inschriften. Von den italienischen Universitäten zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus ganz Europa breit frequentiert, vor allem in den Fächern Recht, Medizin und den neuen Studia Humanitatis, stellte eigentlich nur noch Padua einen Anziehungspunkt für die Gelehrten Reisenden, von ihnen spreche ich jetzt da, wegen des berühmten anatomischen Theaters zuvörderst vom Ende des 16. Jahrhunderts und der besonderen Kompetenzen in Physik und Mathematik. Die römische Sapienza dagegen hatte recht wenige Hörer und die großen römischen Kollegien fungierten in erster Linie als Unterrichtsstätten für den Priesternachwuchs. Auch die italienischen Akademien, die im Zug der Diffusion humanistischer Gelehrsamkeit im 16. Jahrhundert entstanden waren, hielten als Gelehrtengemeinschaften mit einigen Ausnahmen wie der Crusca in Florenz und dem Istituto in Bologna nicht mehr Schritt mit den neuen Institutionen des 17. Jahrhunderts in Paris und London, vermittelten den gelehrten Reisenden aber ohne großen Aufwand nützliche Kontakte vor Ort. Immer noch stand die europäische Bildung des Adels im Zeichen humanistischer Ideale und damit der Heldenstoffe und Ideen der klassischen Antike. Und der ideale Ort für die Begegnung der Antike war, wie in allen Instruktionen und Berichten hervorgehoben wurde, eben immer Italien. Hier wurden Leseerinnerungen lebendig. Hier sprang der Kontrast von einst und jetzt ins Auge und eine Ahnung dessen, was historische Größe ausmachte. So hat es Thomas Hobbes aufgeschrieben, 1629 als Tutor des zweiten Earl of Devonshire in Rom unterwegs. Und damit bin ich bei der immer größeren Zahl von Engländern, die sich nun auf dem Grand Tour durch Italien begab. Es vervielfachten sich die entsprechenden Berichte und Nachfrage nach entsprechenden Reisehandbüchern, bei denen nach Richard Lessels Joseph Addison Remarks on Several Parts of Italy 1705 neue Standards setzt. Addison, der Gründer des Spectator-Magazins, legte seine Italienfahrt, 1703 hat er sie absolviert, als Reise in die Geschichte der alten Welt auf den Spuren der antiken Dichter an. Eine ausgesprochene Kunstreise mit individuell gefärbten Analysen einzelner Kunstwerke legte John Durand Breval 1726 vor, der auch Sizilien durchreiste und beschrieb. Die Engländer interessierten sich auch als erste für den Kunstmarkt und den Erwerb von Souvenirs. Richard Boyle, der dritte Earl of Burlington, ein großer Verehrer der Palladio, kam nach fünfjähriger Tour über den Kontinent 1719 angeblich mit 878 Gepäckstücken wieder in Dover an. Das Sammeln antiker Kunstwerke wurde im 18. Jahrhundert zu einem neuen Standard adliger Repräsentation in England, vorangetrieben von einem eigenen Club, der Society of Dilettanti. Dilettanti im Wortsinn, sozusagen als Liebhaber natürlich gemeint. Mit ihr beginnt die Geschichte der antiken Begeisterung und des Klassizismus auf den britischen Inseln. Die bei Addison angelegte Wertschätzung für die Antike als kulturellen Maßstab entwickelte sich in den Berichten zweier großer französischer Reisender weiter, nämlich bei Montesquieu und bei dem schon genannten Charles de Brosse. Kritik am Barock, auch an großen Namen wie Bernini und an den goldstrotzenden Kirchen von Neapel, die bisher immer als die schönsten gegolten hatten. Diese Kritik wird begründet mit dem großen Stil und der edlen Einfachheit der Antike. Die großen und wichtigen Antikensammlungen stellten deswegen weiterhin einen Anziehungspunkt erster Ordnung für Kunst- und Bildungsreisen dar. Unvergleichlich auch hier die zentrale Rolle von Rom mit den Sammlungen auf dem Kapitol, die 1734 geöffnet waren, im Statuenhof des Vatikanischen Papstpalastes, im Palazzo Farnese, in der Villa Medici und in den Villen und Gärten aller großen Familien des Kirchenstaats. All diese Kollektionen waren ohne großen Aufwand zugänglich und bildeten den Stolz dieser Familien, damit, wie Keißler notierte, die Fremden viel davon zu rühmen und zu erzählen haben mögen. In der angesprochenen Generation englischer Reisender begegnen bereits auch ausgesprochen kritische Urteile über Italien. Etwa bei Gilbert Burnett, dem anglikanischen Bischof von Salisbury, 1689. Er nahm ein armes Land wahr, verödete Städte, der niederliegende Handel. Verantwortlich für dieses Elend war in seiner Sicht der Einfluss der katholischen Kirche. Die gestreckter Länge nach über den Boden kriechenden Wallfahrer in Loreto fand Edward Wright 1720 very ridiculous. Er schrieb aber, wahrscheinlich sei eher Mitleid angebracht als Gelächter, denn man habe es augenscheinlich mit einer Form von Wahnsinn zu tun. Tobias Smollett fand 1766 das Ziel seiner Italienreise, die Wiederherstellung seiner zerrütteten Gesundheit, konterkariert durch den beklagenswerten Zustand der Straßen, schlechtes Essen und unglaublich schmutzige Städte. Die Piazza Navona verglich er in dieser Hinsicht mit dem Smithfield. Das ist der Platz des zentralen Viehmarkts in London. Und die in Rom seit etwa 1670 übliche Form der Abendunterhaltung, die sogenannten Conversazioni, die Empfänge in den privaten Häusern, kommentierte der Londoner Chirurg Samuel Sharp 1766 mit typisch britischen Argumenten, ich zitiere, man wird leicht verstehen, wie beschränkt eine Unterhaltung sein muss, wenn man nicht über Freiheit, Politik oder Religion sprechen kann und sehr wenig Bücher veröffentlicht werden, es sei denn über die lächerlichsten und abergläubischsten Themen, sodass einem Menschen von liberaler Gesinnung hier nichts anderes bleibt, als Karten zu spielen. In diesem Urteil über das religiöse Leben in Italien im weitesten Sinn fällt schon recht früh eine einfache Formel auf, die über Jahrhunderte hinweg hielt und sowohl von Katholiken wie Nicht-Katholiken zustimmend kolportiert wurde. Die Zeremonien eher prächtig als fromm. Das ist Michel de Montaigne, der große Realist und Skeptiker, 1580. Dem Volk wird eine tief empfundene Frömmigkeit zugesprochen, aber oft schlügen magische Praktiken durch, etwa beim Blutwunder im Dom von Neapel, das Karl Albrecht ja auch ansieht, bei den Einsetzungsworten im Hochgebiet, wenn sich die Menschen in der Kirche der Länge nach hinwerfen, die Stirn auf den Boden schlagen, laute Gebete sprechen oder auch eben nur, wenn im Bordell am Samstag vor dem Marienbild eine Kerze angezündet wird. Die Gottesdienste und die vielen öffentlichen Prozessionen, prunkvoll, doch oft theatralisch und nur auf Wirkung berechnet. Der Eindruck wird noch unterstrichen durch die Auftritte der Prediger, die, hoffe ich sage jetzt nichts Verkehrtes, die hohle Rhetorik, enormen Stimmaufwand, pathetisches Gebärdenspiel. Ich zitiere eben nur in einer Weise kombiniert, die Francis Morton, noch ein Brite, 1659 trocken zusammenfasste. Wie ein Verrückter, like a madman, wie er da auf seiner Kanzel aufstampft und übers Pult hinweg starrt. Protestanten auf Reisen konnten natürlich dazu neigen, ihr Selbstverständnis aus der Abgrenzung gegen die katholische Sinnenfülle Italiens zu gewinnen. Dann bewunderte man etwa die Erweiterungsbauten Gregors des 13. am Vatikanischen Papstpalast, empfand aber die Prozessionen der Karwoche als heidnischen Pomp. Keisler referiert in seinem Text von 1740 alle Wunderberichte, die bei der mehrstufigen Translatio der Santa Casa des Hauses Mariens von Nazareth nach Loreto einschlägig waren, bemerkt aber kritisch, dass alle Belege dafür aus der Zeit um 1500 stammten. Johann Caspar Goethe, der Vater, hielt den Wallfahrtsbetrieb in Loreto überhaupt für kommerziell motivierten Betrug. Man müsste schon sehr dumm sein, um so etwas glauben zu können. Sein Sohn mit den Ort, doch der gleichzeitig mit ihm Italien durchreisende 1786, Karl Philipp Moritz, bemühte sich um Toleranz, Verständnis, sprach mit den Pilgern, besichtigte eingehend die Votivgaben der Schatzkammer und erwarb, wie übrigens Generationen protestantischer Reisender vor ihm, auch einen Rosenkranz. Goethe Junior eilte an seinem zweiten Tag in Rom mit Tischbein zum Quirinalspalast, um die Messe zum Allerseelentag zu erleben. Doch es enttäuschte ihn, Papst Pius VI. In seiner priesterlichen Funktion zu sehen, zitiere, sich wie ein gemeiner Pfaffe gebärdend und murmelnd. Und er stahl sich sogleich wieder aus der Hofkapelle hinaus, um den Quirinalspalast zu besichtigen. Die Konfession taugt jedenfalls nicht als Cicerone. Wir suchten doch katholische, protestantische und anglikanische Reisende die gleichen Orte. Zwar empfahl eine umfassende Traktatliteratur des 17. Jahrhunderts den jungen protestantischen Adligen, eingehende Kontakte und vor allem Gespräche über religiöse Themen strikt zu vermeiden. Eine katholische Kirche durfte besucht werden, aber nur aus einem Grund, ich zitiere, zu Gottes Ehre ihre, nämlich der Katholiken, schädliche, verdammliche Irrtümer desto eher und gewisser zu erkennen. In der Realität nahm man es mit derlei Abgrenzungen nicht so genau. Man hakte die üblichen Sehenswürdigkeiten ab, ging zu den Zeremonien und Funktionen, kommentierte sie eben mehr oder weniger kritisch. Der Kanzleischreiber Jakob Rathgeb im heiligen Jahr 1600 mit Herzog Friedrich I. von Württemberg in Rom bemerkte zur Scala Santa, es gebe daneben noch eine Stiege, die man hinaufgehen könne und nicht auf Knien rutschen. Die heilige Pforte beschrieb er als ein schlecht altsteinen Türgestell. Und bei der Zeremonie zu ihrer Eröffnung herrschte ein solches Gedränge, dass dem Herzog, der die Pforte ebenfalls durchschritt, die Taschenuhr gestohlen wurde. Das schreibt er auf. Also wichtiger als Kirchen und Zeremonien ist den Angehörigen der adligen Häusern, protestantischen wie katholischen, ihre politische Verortung in der Hierarchie der europäischen Fürstengeschlechter, die am römischen Hof zusammenkamen. Die Audienz beim Papst inklusive Handkuss oder Pantoffelkuss, je nach Inkognito, gehörte selbstverständlich dazu, ebenso Empfänge und Geschenke durch die Kardinäle und den römischen Adel. Mit dieser Anerkennung ihrer Standesehre als Fürsten war ein respektvoller Umgang mit den Praktiken der katholischen Konfession ohne weiteres vereinbar. Die jungen Grafen von Hanau und Münzenberg beobachten 1684 in Siena die Fronleichnamsprozession vom Fenster ihres Gasthofs aus. Als das Sanctissimum an ihnen vorbeigetragen wurde, vermieden sie das Niederknien, traten aber vorher ein paar Schritte in ihr Zimmer zurück, um öffentlich unbeobachtet zu bleiben. Schließlich soll nicht unerwähnt sein, dass der Giro durch Italien auch geeignet war, Ideen von interreligiöser Ökumene zu vermitteln, zumindest in Ansätzen, bei einem Besuch der Synagoge in Rom oder eines griechisch-orthodoxen Gottesdienstes in Venedig. Das Studium der unterschiedlichen kirchlichen Praktiken gehörte zum standespädagogischen Standardprogramm der Bildungsreise. Man folgte ihnen, vielleicht inkognito, und war bemüht, in keinerlei Richtung Anstoß zu erregen. Konfessionelle Unterschiede sind auszumachen in unseren Berichten, aber sie dominieren nicht die Erfahrungen der jungen Reisenden ganz offensichtlich. Rom war auch für die protestantischen Reisenden von Stand wichtig, nicht als Stadt der Mirabilia, sondern als Sitz eben eines besonderen monarchischen Hofes von europäischem Rang. Meine Damen und Herren, noch einige Andeutungen kurz in einem letzten Schritt zum 18. Jahrhundert, wo die uns überlieferten Bilder wieder eine Reihe neuer Dimensionen gewinnen. Bei Intentionen, Motivationen beobachten wir, ich sage das jetzt etwas schematisch typisierend, wohl einen Paradigmenwechsel, wie im Vergleich der Berichte von Vater und Sohn Goethe 1740 versus 1786 deutlich werden kann. Auf Kosten der rationalen, an einem enzyklopädischen Bildungsideal orientierten Studienreise trat jetzt das Primat des Ästhetischen in den Vordergrund, die sentimental-romantische Reise, der auch ein psychologisches Momentum innewohnte, in der Begegnung nämlich mit dem Fremden beizutragen zur Ausbildung der eigenen Persönlichkeit. So wird der Aufbruch zur Flucht, der Weg zum Ziel und das Interesse an romantischen Sinneseindrücken unterwegs wächst. Lawrence Stern lässt seinen Yorick 1768 bekanntlich eine Sentimental Journey durch France und Italy, through France and Italy unternehmen, der Italien allerdings nicht erreicht, weil Stern vorher stirbt. Johann Georg Winckelmann, 1755 nach Rom gekommen, um, zitiere, wie er sagt, denjenigen, die Rom nach mir sehen werden, die Augen zu öffnen, brachte es, nach Konversion selbstverständlich, zum Aufseher über die Antiken im Kirchenstaat. Seine Geschichte der Kunst des Altertums von 1764 wies mit ihrer Verbindung von Kunstgeschichte und Archäologie und ihrer hymnischen Sprache neue Wege zur lebensweltlichen Anverwandlung der Antike. Generationen von Italienfahrern machten sich nun auf die Suche nach einer Ästhetik, die Winckelmann in dem Ausruf festgehalten hatte: Alles ist nichts gegen Rom. Dagegen rief die Auseinandersetzung mit den politischen Realitäten immer strengere Urteile hervor. Gerade in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verlor Italien an Strahlkraft politisch wie als politisch-kulturelles Modell für Europa und wurde immer häufiger in Kriterien der Dekadenz beschrieben. Den Grund dafür hatte die Kritik der Aufklärer, es klang bereits mehrfach an, rasch identifiziert. Die katholische Religion und ihre Institutionalisierung in Gestalt der römischen Kirche. Den verstörenden Befund, dass in Rom und Neapel der, ich zitiere, Abschaum der Menschheit lebe, begründete der protestantische Theologe Karl Friedrich Benkowitz 1804 noch mit einem schrecklichen einfachen Satz. Zitiere, je eifriger die katholische Religion an irgendeinem Ort herrscht, umso schlechter sind die Menschen. Aber mit diesem Blick ins 18. Jahrhundert will ich nicht enden. Ich will Sie noch aufmerksam machen darauf, die Blicke der Aufklärer bringen noch andere Ideen, mit denen wir es heute noch zu tun haben, auf die Tagesordnung. Nationale Stereotype im Blick der europäischen Eliten aufeinander hatten sich bereits im 16. Jahrhundert ausgebildet. Und wir finden sie auch schon in den Reisebeschreibungen im 17. Jahrhundert bereits. Was wird den Italienern zugeschrieben? Liebenswürdigkeit, gute Umgangsformen, Geduld in allen Dingen des menschlichen Lebens, Gutmütigkeit. Theater, Musik und die bildenden Künste galten als ihre besondere Begabung. Die Italienreisen stießen ja hier jeden Tag auf sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Auf der anderen Seite des Spektrums waren Klagen über eine gewisse Zurückhaltung nichts selten. Edison konfrontiert 1705 Italiener und Franzosen folgendermaßen: Die Franzosen sind immer offen, vertraut und gesprächig. Die Italiener sind steif, zeremoniell und zurückhaltend. Die am häufigsten zugeschriebenen negativen Eigenschaften sind Rachsucht, Eifersucht und eine übergroße Sinnlichkeit. Wegen der absehbaren Konsequenzen eine recht brisante Mischung. Lokalbezogene Charakterisierungen fehlen neben diesen vielfach voneinander abgeschriebenen Mustern auch nicht. So wird den Neapolitanern eine Neigung zu Nichtstun und Trägheit attestiert, den Römern Geltungsbedürfnis, Bequemlichkeit und eine Vorliebe für pompöses Auftreten und kostspielige Repräsentation. Das Ganze wird gerne festgemacht an dem scheinbar doch sehr großen Aufwand und Kosten, den man in Rom bei der Ausfahrt mit der eigenen Kutsche trieb jeden Abend. Neigung zu übermäßigem Trinken, so heben die Berichte übereinstimmend lobend hervor, bestünde bei den Italienern nicht. Eine neue Erfahrung war für die Reisenden aus dem klimatisch wenig begünstigten Norden dagegen, dass ein Großteil des Lebens sich draußen auf den Straßen und Plätzen abspielte, in drangvoller Enge und teilweise erheblicher Lautstärke bis spät in die Nacht. Goethe, jetzt bin ich wieder bei Johann Wolfgang, fasste seine Eindrücke im September 1786 in Verona in einer klassischen Standardvorstellung deutscher Italienreisender zusammen. Das Volk rührt sich hier sehr lebhaft durcheinander. Übrigens schreien, schäkern und singen sie den ganzen Tag. Jauchzen und lachen unaufhörlich. Die milde Luft lässt sie leicht leben. Alles, was nur kann, ist unter freiem Himmel. Nachts geht das Singen und Lärmen erst recht an. Aber dann eben auch die so sehr auffallende Unreinlichkeit der Häuser. Entspringt auch daher. Sie sind immer draußen und in ihrer Sorglosigkeit denken sie an nichts. Vorhöfe und Säulengänge sind alle mit Unrat besudelt, es geht ganz natürlich zu. Der Reiche kann reich sein, der Nobile darf regieren, aber wenn er einen Säulengang hinbaut, so bedient sich das Volk dessen zu seinem Bedürfnis. Und es hat kein Dringenderes, als das so schnell wie möglich loszuwerden, was so häufig als möglich es zu sich genommen hat. Eine besondere Variante dieser Stereotypensuche sind Überlegungen zu der Frage, und das ist mein letzter Punkt, wie die Bewohner eines Landes durch das dort herrschende Klima, wir würden heute wohl sagen durch ihre Umwelt im weitesten Sinne geprägt wurden. Die Klimatheorie ist bei den antiken Autoren schon angelegt, aber sie wird im 18. Jahrhundert von keinem Geringeren systematisiert als Charles de Montesquieu. Selbst unterwegs zwischen Venedig, Turin und Rom in den Jahren 1728-29. Was er in seinem Geist der Gesetze, das berühmte, viel zitierte Buch, lesen Sie mal das dritte Buch, nicht das erste, was er dort beschreibt, 1748, durchaus auf der Basis übrigens des physiologischen Wissens seiner Zeit und eines neu erwachten ethnologischen Interesses an der Verschiedenheit der Menschen, ist eine Geografie der Mentalitäten, die auf der Dichotomie von Nord und Süd, das heißt bei ihm von Frost und Hitze, beruhte. Und dieses Bild wird im Laufe eines halben Jahrhunderts zu einer Art anthropologischem Grundmuster gesteigert werden. Die Konsequenzen des Lebens im heißen, sonnigen Süden beschrieben Montesquieu als wenig erfreulich. Die Erschlaffung der äußeren Nervenfasern unter Einwirkung der Sonne vermindere intellektuelle und moralische Energien der Menschen. Die Folge seien einerseits geistige Trägheit und Neigung zum Nichtstun, andererseits eine große Erregbarkeit der Leidenschaften, vor allem in allen Dingen, was auf die Vereinigung der beiden Geschlechter Bezug habe.
Es gäbe so Montesquieus Resümee, Himmelsstriche, wo die Natur so mächtig ist, dass die Sittenlehre nichts vermag. Im Kongress dazu zählte er die belebenden Vergnügungen der Nordländer auf. Jagd, Krieg, Wein trinken. Neu gefasst wird diese völkerpsychologische Klimathese im Rückgriff auf Topoi der Renaissance bei schon zitierten Winkelmann. Den Menschen des Mittelmeerraums komme der Primat, ich zitiere, der Primat in Fragen der Schönheit, des Geschmacks und der künstlerischen Bildung zu, vor allem deswegen, weil sie selber schöne Menschen seien. Ich zitiere noch einmal, teils erhaben, teils geistreich. Soweit die Theorie in seinem großen Werk von 1764. Die Praxis seiner Beobachtungen war ganz anders ausgefallen, als er 1758 erstmals von Rom nach Neapel gekommen war. Ich zitiere aus einem Brief, 6 Jahre früher. Unter den Kreaturen sind die Pferde die schönsten, denn die Menschen haben sehr viel Afrikanisches. Und sie werden noch schrecklicher, wenn sie reden, denn der Dialekt ist noch schlechter als der von Bologna. Bei dem Genfer Literaten Karl Viktor von Bonstetten, der 1770er Jahren selbst in Italien unterwegs war, übrigens voller Aufmerksamkeit für das Elend, in dem die einfachen Menschen dort lebten, wurden aus dieser Dichotomie 2 Typen. Der Mensch des Südens, so heißt sein Buchtitel, L'homme du Midi, voller Aufmerksamkeit für den Augenblick, sorglos in den Tag hineinleben, beherrscht vom Wüten der Leidenschaften zu förderst Rache und Durst und Liebesrausch. Der Nordmensch dagegen, ein Freund der Ordnung, er handelt rational, macht Pläne, gibt sich darüber dem Grübeln hin und verfällt der Gefahr, so fasst Bonstetten es zusammen, zu denken, ohne zu handeln, während selbstverständlich umgekehrt der Südländer handelt, ohne zu denken. Meine Damen und Herren, Sie wissen, das stimmt alles nicht. Das kann ich auch am Vorabend eines Viertelfinales Deutschland und Italien sagen, das stimmt alles nicht. Und doch werden wir das Gefühl nicht los, es ist doch vielleicht etwas dran. Es ist der Süden, das Italien, das für die Reisenden aus dem Norden ein Sehnsuchtsort bleibt, eine bessere Welt. Wir denken an Friedrich Overbeck, seit 1810 in Rom lebend, an sein Nord-Süd-Bild drüben in der Neuen Pinakothek von 1828, die Italia an der Hand genommen von einer resoluten Blondine, der Germania. Sie sind unterschiedlich, aber sie sitzen eng zusammen, sie gehören zusammen, sie ergänzen einander. Wir brauchen sie beide. Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.